Schon mit Mord zufrieden. Und du?
Krieg, antwortete Thyene. Wenn auch nicht denselben wie meine Schwester. Die Dornischen kämpfen am besten daheim. Daher würde ich vorschlagen, die Speere zu schärfen und zu warten. Sobald die Lannisters und die Tyrells zu uns herunterkommen, lassen wir sie in den Pässen bluten und begraben sie unter den Sandwehen, wie wir es schon 100 Mal gemacht haben.
Falls sie kommen.
Oh, sie müssen, sonst wird das Reich abermals zerrissen, wie schon damals, bevor wir die Drachen heirateten. Vater hat mir das gesagt. Er sagte, wir müssten dem Gnomen danken, weil er uns Prinzessin Myrcella geschickt hat. Ist sie nicht wirklich hübsch? Ich wünschte, ich hätte solche Locken. Sie wurde geboren, um eine Königin zu werden, so wie ihre Mutter.
Grübchen zeigten sich in Thyenes Wangen.
Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ich die Hochzeit ausrichten dürfte und mich auch gern um die Kronen kümmern. Tristan und Myrcella sind so unschuldig. Daher dachte ich an Weißgold mit Smaragden, die zu Myrcellas Augen passen. Oh, Diamanten und Perlen wären genauso gut. Solange die Kinder nur verheiratet und gekrönt werden, dann brauchen wir nur noch Myrcella als Erste ihres Namens, Königin der Andalen, der Rhoyna und der ersten Menschen und rechtmäßige Erbin der 7 Königslande von Westeros zu huldigen und auf die Löwen zu warten.
»Rechtmäßige Erbin?« schnaubte der Prinz.
»Sie ist älter als ihr Bruder«,
erklärte Thyene, »als wäre er irgendein törichter Narr.
Dem Gesetz nach sollte sie den eisernen Thron besteigen.«
»Dornischem Gesetz nach?«
»Als der gute König Daeron Prinzessin Moria ehelichte und uns in sein Königreich holte, wurde vereinbart, dass in Dorne stets dornisches Recht gelten würde, und Myrcella ist in Dorne, wie es der Zufall will.«
»Das stimmt.« Sein Tonfall klang widerwillig. »Lass mich darüber nachdenken.«
Thyene wurde ärgerlich. »Ihr denkt zu viel nach, Onkel.«
»Tatsächlich?«
»Das hat Vater gesagt.«
»Oberin hat zu wenig nachgedacht.«
»Manche Männer denken nach, weil sie Angst haben zu handeln.«
»Zwischen Furcht und Vorsicht besteht ein Unterschied.«
»Oh, dann muss ich darum beten, euch niemals furchtsam zu sehen, Onkel. Ihr könntet das Atmen vergessen.«
Sie hob die Hand. Der Hauptmann ließ den Knauf seiner Langaxt dröhnend auf den Marmorboden krachen.
»Milady, erdreistet euch nicht. Tretet vom Podest zurück, wenn es euch beliebt.«
»Ich hatte nichts Unrechtes im Sinn, Hauptmann. Ich liebe meinen Onkel, denn ich weiß, er hat meinen Vater geliebt.«
Thyene beugte das Knie vor dem Prinzen.
»Ich habe alles gesagt, weshalb ich zu euch gekommen bin, Onkel. Vergebt mir, wenn ich Anstoß erregt habe, doch mein Herz ist gebrochen. Darf ich eurer Liebe noch gewiss sein?«
»Jederzeit.«
»Erteilt mir also euren Segen, und dann gehe ich.«
Doran zögerte einen Moment, ehe er seiner Nichte die Hand auf den Kopf legte.
»Sei tapfer, Kind.«
»Oh, wie könnte ich nicht? Ich bin seine Tochter.«
Sobald sie den Raum verlassen hatte, eilte Maester Caliotta zum Podest.
»Mein Prinz, sie hat doch nicht... Bitte, lasst mich eure Hand sehen.«
Zunächst untersuchte er die Handfläche, dann drehte er sie um und roch an der Rückseite der Finger.
»Nein, gut, das ist gut. Keine Kratzer, also...«
Der Prinz zog seine Hand zurück.
»Meister, dürfte ich euch wegen etwas Mohnblumenmilch bemühen? Ein Fingerhut voll würde mir genügen.«
»Mohn, ja, gewiss.«
»Sofort, denke ich«, drängte Doran Martell milde,
und Caliotte eilte zur Treppe. Draußen war die Sonne untergegangen, in der Kuppel leuchtete das Blau der Dämmerung, und die Rauten auf dem Boden erstarben. Der Prinz saß auf dem hohen Sitz unter dem Martellspeer, sein Gesicht war bleich vor Schmerzen. Nach langem Schweigen wandte er sich an Areo Hota.
»Hauptmann«,
sagte er,
»wie treu ergeben sind meine Wachen.«
»Treu?«
Der Hauptmann wusste nicht, wie er sonst darauf antworten sollte.
»Alle oder nur manche?«
»Es sind gute Männer, gute Dornische. Sie werden tun, was ich ihnen befehle.«
Er pochte mit der Langaxt auf den Boden.
Ich bringe euch den Kopf jedes Mannes, der euch verraten würde.«
»Ich will keine Köpfe, ich will Gehorsam.«
»Dessen dürft ihr gewiss sein.«
»Diene, gehorche, beschütze. Einfache Gelübde für einen einfachen Mann.«
»Wie viele Männer braucht ihr?«
»Diese Entscheidung überlasse ich euch. Vielleicht sind einige wenige gute Männer dienlicher als 2 Dutzend. Ich möchte diese Angelegenheit so schnell und so unauffällig wie möglich erledigt wissen, und zwar ohne Blutvergießen.«
»Schnell und unauffällig und ohne Blut, ja. Wie lautet euer Befehl?«
»Ihr werdet die Töchter meines Bruders suchen, sie in Gewahrsam nehmen und sie in die Zellen auf dem Speerturm sperren.«
»Die Sandschlangen?«
Die Kehle des Hauptmanns wurde trocken.
»Alle? Alle 8, mein Prinz, auch die Kleinen?«
Der Prinz überlegte.
»Ellarias Mädchen sind zu jung, um eine Gefahr darzustellen, aber es gibt manchen, der versuchen könnte, sie gegen mich einzusetzen. Am besten wäre es, sie in der Hand zu haben. Ja, auch die Kleinen. Aber kümmert euch zunächst um Thyene, Nymeria und Obara.«
»Wie mein Prinz befiehlt.«
Sein Herz war betrübt. »Meiner kleinen Prinzessin wird das nicht gefallen.«
»Und Sarella? Sie ist eine erwachsene Frau, fast 20.«
»Solange sie nicht nach Dorne zurückkehrt, gibt es nichts, was ich unternehmen könnte, außer zu beten, dass sie vernünftiger ist als ihre Schwestern. Überlasst sie ihrem Spiel. Holt die anderen zusammen. Ich werde nicht schlafen, bis ich weiß, dass sie unter Bewachung stehen.«
»Es wird geschehen.«
Der Hauptmann zögerte.
»Wenn das auf den Straßen bekannt wird, wird ein Aufschrei durch das gemeine Volk gehen.«
»Ganz Dorne wird aufschreien«,
sagte Doran Martell müde.
»Ich bete nur, dass Lord Tywin diesen Schrei in King's Landing hört, damit er weiß, was für einen treu ergebenen Freund er in Sunspear hat.«